Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute die liebe Carmen zu Gast, Carmen Herzegfi. Und wir sprechen über vegane Schwangerschaft, vegane Kinderernährung. Und sie ist totale Spezialistin, hat schon 2 Bücher darüber geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf und dass wir darüber reden können. Hallo Carmen.
Hallo Franka. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie kamst du denn zum vegetarisch sein, vegan sein meine ich, und dazu, dass du jetzt so viel darüber weißt.
Ja, also ich war tatsächlich auch mal vegetarisch dazwischen, und zwar einige Jahre, so von 16 bis 24, das ist natürlich bei mir auch schon ein bisschen länger her, ich werde jetzt 45, habe aber in der Zeit Fisch gegessen, also ich war eigentlich nur Pesketarier, aber es wird ja häufig gar nicht so richtig unterschieden. Also ich meine, damals in den 90ern, da gab es kein Internet Mitte der 90er, oder 93, 94 oder 93 ging das los. Und ich habe da natürlich gar nicht gewusst, was ich machen soll, und habe mich sehr ungesund ernährt, also Pudding vegetarisch sozusagen. Mhm. Und dann ging es mir irgendwann sehr schlecht, das war dann auch so mit dem Auszug. Und ich habe dann mit Mitte 20 eben gedacht, naja, vielleicht fehlt mir das Fleisch, und habe wieder angefangen, Fleisch zu essen. Aber es hat sich erst mal ein Ticken bisschen was gebessert, und dann wurde mein Gesundheitszustand sehr schlecht. Und als ich 30 war, war ich an so einem totalen Tiefpunkt. Mir ging es total schlecht, ich war total müde. Ich lag nachmittags nur noch auf dem Bett mit Blähbauch und richtig Krämpfen, konnte vielleicht 1-2 Mal die Woche noch auf die Toilette. Und zu der Zeit kam es dann auch zur Trennung von meinem Ex-Mann. Und da schlägt man erstmal richtig auf. Und ich hatte dann aber das Glück, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die mir ein paar Tipps gegeben hat in Bezug auf Ernährung. Und alles, was sie mir gesagt hat, alle Bücher, die sie mir empfohlen hat dazu, gingen alle so in diese Richtung plant-based. Mhm. Da waren halt wirklich so eher dieses Thema lieber, also da war viel über Milchprodukte, wo man sich ja auch heute immer noch so ein bisschen streitet, und ich will auch keine Diskussion aufmachen, sind Milchprodukte gut oder nicht. In meinem Fall war das aber halt so, ich habe das gemacht, ich bin auf dieses wirklich plant-based gegangen, nur noch selber kochen, keine Fertigprodukte mehr verarbeiten, und habe die tierischen Produkte zu 99,9% aus meinem Speiseplan geworfen. Also Honig war da noch drin, und es gab so Ausnahmen, dass ich mal irgendwo vielleicht einen Käse gegessen habe am Käsebuffet oder so, und dann ganz selten auch Fisch. Also es war eben nicht vegetarisch, es war auch nicht vegan, aber es war in ganz, ganz vielen Teilen schon vegan, aber ich habe mich nicht als Veganerin bezeichnet zu dem Zeitpunkt. Das war 2008, das ist schon relativ lange her. Ich wurde wirklich in der Zeit angeguckt, als wäre ich irgendwie plemplem. Da hat irgendwie auch noch keiner über vegane Ernährung gesprochen. Mhm. Da war das was so Exotisches und Abartiges für die meisten Leute. Und ich, für mich war eben aber dieser Fokus, dieses totale plant-based eben. Und ich habe gemerkt in dem Moment, aha, bei mir war das Problem nicht das Fleisch weglassen sozusagen, dass es gesund wurde, sondern bei mir war das Problem, dass ich immer die Milchprodukte drin hatte, so viel auch. Mhm. Und das war gar nicht gut für mich. So, also das heißt, ich bin erstmal über eine Ernährungsumstellung, weil es mir wirklich gesundheitlich schlecht ging und dann plötzlich sehr viel besser ging. Also die meisten Probleme haben sich innerhalb von einer Woche gelöst. Andere Probleme sind natürlich, also sind dann immer noch da. Also es ist nicht nur die Ernährung. Aber ich habe halt einfach gemerkt, was für ein Impact irgendwie eine richtige Ernährung auch hat. Mhm. Und dann 3 Jahre später bin ich langsam eben auf den Trichter gekommen, dass ich diese Ausnahmen ab und zu mal Käse, ab und zu mal Fisch, so für Omega-3 habe ich das damals dann noch gemacht, dass ich das nicht machen kann mehr, aus ethischen Gründen. Also dieser letzte Switch, um dann ganz vegan zu werden, das war dann letztendlich eine ethische Entscheidung, um es mal wirklich so zu differenzieren. Und es war 2011, also ich habe, und es war am 11.11.2011, weil ich da bei einem Vortrag war, und es war wirklich Zufall. Also es war nicht so, am 11.11. werde ich dann ganz vegan, weil es so ein witziges Datum ist, aber das habe ich auch jahrelang gar nicht gewusst, und irgendwann bin ich mal drüber gefallen, dass es genau der Tag war. Und dass das bei mir ganz viel gemacht hat. Und dann war ich 2014, bin ich schwanger geworden nochmal. Also ich hatte ja schon ein Kind. Das konnte ich aber auch nur so peu à peu umstellen. Dann war der Papa nicht vegan. Also wenn er bei ihm war, hat er Fleisch gegessen. In der Schule wollte er Fleisch essen. Der wollte einfach kein Außenseiter sein. Und der war so ein Picky-Eater. Das heißt, ich konnte auch nicht sagen, du, Jamie, ab jetzt gibt es nur noch vegan. Weißt du, dann hätte der nichts mehr gegessen. Das wäre echt problematisch geworden. Das heißt, ich war da nicht so in der Situation, gleich so drüber nachzudenken, wie geht es mit Kind? Weil der hat ja dann, weißt du, das war ja schön, wenn er zu Hause einfach, als er dann angefangen hat zu essen, so mehr plant-based wurde. Und in dem Moment, als ich schwanger war, da war es eigentlich auch so, dass er aus diesem Picky raus war und mehr pflanzlich gegessen hat. Und es war dann für mich so eine Kombi, dass es sehr interessant wurde, weil ich habe dann festgestellt, ich bin schwanger. Und dann kam so die nächste Frage, oh, jetzt bin ich ja vegan. Wie mache ich das jetzt? Also für mich war nie die Frage, ob das funktioniert, für mich war nur, wie es funktioniert. Weil für mich war ja klar, es hat gesundheitlich so einen positiven Effekt gehabt. Das kann nicht schlecht sein. Es kann eigentlich nur positiv sein. Aber mir war natürlich klar, ich muss auf bestimmte Dinge achten. Und da muss ich einfach aufpassen, dass nichts falsch läuft. Und dann dachte ich so, ja, gehst du mal ins Internet und bestellst dir ein Buch zu dem Thema. Ja, Pustekuchen, es gab nicht. 2014 in Deutschland, da gab es ja schon Bücher zu veganer Ernährung. Da gab es ja auch Autoren, die schon sehr bekannt waren zu dem Thema. Aber zu veganer Ernährung gab es nichts. Dann habe ich in den USA geschaut, habe mir die Bücher bestellt. Da ist es ja auch so, dass die ganz andere Empfehlungen haben. Und dann ist es ja so eine Fachliteratur auf Englisch. Also meine erste Ausbildung war zwar Fremdsprachenkorrespondentin, aber ich hatte nichts mit Nährstoffen, irgendwas zu tun. Also musst du auch noch eine englische Fachliteratur quasi lesen. Und ich fand es überhaupt nicht befriedigend. Ich fand die Bücher auch nicht befriedigend. Mir haben die nicht gefallen. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt quasi gerade ein Kochbuch schreiben zu veganer Ernährung. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt halt, schreibe ich selber ein Buch. Und dann hatte ich noch so ein ganz romantisches, verklärtes und naives Bild davon, wie man Bücher schreibt. Und dachte, ja, dann mache ich das jetzt und dann kommt es wahrscheinlich so auf den Markt ungefähr zur Geburt. Dann dachte ich schon, oh, wie kann ich das dann organisieren? Ey, mit so einem Neugeborenen, dann irgendwie so durch die Buchhandlungen zu tingeln. Also ich hatte wirklich, also so aus heutiger Sicht, ich muss echt schmunzeln. Also es hat 3 Jahre gedauert. Es hat 1 Jahr gedauert, einen Verlag zu finden. Ich habe, als ich mit den ersten Verlagen gesprochen habe, dann kam natürlich auch auf, ja, aber dann brauchen wir ja noch ein wissenschaftliches Lektorat und was für eine Qualifikation hast du eigentlich? Und ich so, ja, hast ja auch recht. Und dann habe ich eine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Die hat 14 Monate gedauert, also die ging dann quasi so die ganze Schwangerschaft, Stillzeit und in den Anfang der Beikost rein. So, und habe währenddessen immer an dem Konzept gearbeitet von dem Buch, wo ich so dachte, das muss rein, das muss rein. Ich habe dir ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, es ist sehr, sehr komplex, also das hat sehr, sehr viele Aspekte, weil ich wollte, dass wirklich alles da drin ist, was man braucht. Und dadurch, dass ich selbst durch diese Lebensphasen gegangen bin, wusste ich immer genau, welche Fragen tauchen auf. Ich war in Foren irgendwie zu der Zeit, ich habe in so Facebook-Gruppen, ne, ich habe mitbekommen, was für Fragen haben die anderen. Genau, und dann hatte ich, ja, ein Jahr später hatte ich dann eine Verlegerin mit einem kleinen Verlag, die keine Angst hatte, das Thema anzufassen, die keine Angst hatte vor niedrigen Verkaufszahlen, weil das eben ein Randgruppenthema ist, so niedrige Verkaufszahlen haben wir gar nicht. Also so für so ein spezielles Thema, sagen wir mal. Genau, und ja, insofern... ja, und 2 Jahre später, ne, weil ich habe dann die ganzen Rezepte, es sind ja 140 Rezepte noch drin und die habe ich selber fotografiert. Ich hatte natürlich keine Ahnung von Fotografieren. Das heißt, ich habe es teilweise 3-mal gemacht, bis ich dann zufrieden war mit den Bildern und bis man so die Skills auch entwickelt. Habe mir eine Co-Autorin noch gesucht, eine Ökotrophologin, die den Nährstoffteil nochmal speziell übernommen hat. Und es dauert auch, bis ich habe ja auch gesagt, ich habe ja Fachleute drin, eine Hebamme drin, eine Gynäkologin drin. Also bis man diese Statements zusammensammelt und alles hat. Und dann saß ich neben der Grafikerin, die war bei mir in der Nähe. Und dann saß ich neben ihr und habe das Buch gesetzt und wir haben 300 Seiten. Das war sehr spannend. Und ich zeige es, soll ich es einmal zeigen?
Ja, zeig es mir.
So sieht es aus. Und wir haben
eben sehr dick.
Gesagt, ganz, 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 also wir haben so ein Drittel ungefähr Ratgeberteil, 2 Drittel Rezepte und auch nicht so mit dem Platz sozusagen sehr ausführlich gearbeitet, dass wir Platz füllen, um auf 300 Seiten zu kommen, sondern wir haben echt Mühe gehabt, die Inhalte alle in diese Seiten reinzukriegen. ja, und also da bin ich total happy und da kam halt noch ein Nachfolger. Also ich bin selber in dieses Thema halt so rein und letztendlich mache ich alles jetzt, also seit 2014, 2015 bin ich halt nur an diesem Thema dran und war, glaube ich, in Deutschland, also mir ist niemand anderes bekannt, der zu dem Zeitpunkt halt Ernährungsberatung für vegane Familien angeboten hat und nichts anderes gemacht hat. Mhm. 2015, ne? Also inzwischen gibt es sehr, sehr viele. Muss man auch sagen, es gibt auch entsprechende Ausbildungen inzwischen, aber damals war das so ein totales Nowhere's Land irgendwie so. Es gab dann schon auch so in dem Zeitpunkt Kollegen, die dann so ein bisschen mit übernommen haben. Genau, das war so die lange Einleitung irgendwie, wo, warum ich jetzt bin, wo ich jetzt heute stehe letztendlich. So ist das alles gekommen.
Und dann hast du auch sogar ein Buch über Kleinkindernährung geschrieben.
Genau, das kam dann hinten dran. Ich war, also weißt du, ich habe mir
vegane geboren.
Ich schreibe nie wieder ein Buch nach diesen 3 Jahren. Ich war so fertig und habe gesagt, ich werde nie wieder noch ein Buch machen. Und dann war ich auf den ersten Veggie Wars und habe Vorträge gehalten und habe dann gesagt, ja, ich habe auch mein Buch dabei, wenn es jemand kaufen will. Und dann hatte ich sofort Mütter stehen, die kleinen Kindern auf dem Arm. Ja, ich bin jetzt schon durch, Schwangerschaft, Stillzeit läuft auch schon, aber mach sowas noch zur Kinderernährung. Und dann dachte so, ich brauchte so 2 Monate und dann dachte ich, weißt du was, jetzt weiß ich, ich habe alle Fehler schon gemacht gefühlt. Ich weiß jetzt, wie ich die Rezepte fotografiere, ich weiß, wie ich sie richtig aufschreibe, ohne das 5-mal zu korrigieren. Ich habe einen Verlag, der Bock drauf hat. Also ne, ich habe gewusst, das nächste Buch kann ich eigentlich in der Hälfte der Zeit schreiben. Wäre ja doof, wenn ich jetzt dieses Wissen nicht mit rübernehme. Und war es dann auch. Das zweite haben wir dann in 1,5 Jahren gemacht. Klar, da musste ich keine Ausbildung mehr machen und keinen Verlag suchen.
Ja.
Aber 1,5 Jahre waren es nochmal wieder. Ne?
Ja, auf jeden Fall steckst du tief drin im Thema. Und das ist ja so, dass Veganismus zunimmt und bestimmt auch in der Zukunft sehr viel mehr Leute interessieren wird und es so, so wichtig ist, dass man dann wirklich die richtigen Nährstoffe kriegt und eben nicht Pudding-Veganer oder Pudding-Vegetarier ist. Besonders wenn man schwanger ist, ist es unglaublich wichtig. Und darüber wollen wir jetzt reden.
Genau.
Was ist denn so das Wichtige in der Schwangerschaft? Was für Nährstoffe braucht man unbedingt? Was, worauf muss man achten? Wie für welche Mengen vielleicht? Und wie macht man das am besten?
Genau. Also ich finde es ganz wichtig, wenn man, also wenn man vegan schwanger ist, es feststellt, vielleicht hat man es auch nicht geplant, vielleicht plant man es, aber auch das, dann kann man natürlich vorher anfangen im Idealfall, dass man einfach sagt, der Fokus liegt eben nicht auf vegan, sondern der Fokus ist im Kopf auf vollwertig pflanzlich zu essen. Mhm. Das kann ja 100% vegan sein, das ist gar kein Thema. So, das ist schon mal das Erste, ne? Weil dann fallen irgendwie diese ganzen Fertigprodukte runter, wobei ich da nicht dogmatisch bin. Man darf doch mal was essen, was man fertig gekauft hat und man darf auch mal morgen, man kann ja auch mal Pommes essen, aber das ist halt nicht irgendwie die Basis einer gesunden Ernährung. Und das ist eben das Erste, was so ganz wichtig ist. Und dann kann man sich ja Ernährungspyramiden mal anschauen, so weltweit. Was viele so gemeinsam haben, sind halt ja sehr viel pflanzenbasierte Dinge. Also Gemüse, Obst, Getreide, ne? Reis, Kartoffeln noch und so und Hülsenfrüchte. Und ne, dadurch, dass eben sozusagen Milch, Eier und so weiter wegfallen, müssen wir natürlich da ganz genau gucken, dass auch die Proteinversorgung stimmt. Wobei das meistens tatsächlich mehr von außen gesagt wird, dass es so ein Problem ist, als es am Ende wirklich ist. Aber da zu dem Proteinpunkt kommen wir, glaube ich, gleich noch separat. Ne?
Ja.
Also das ist ja so die Basis. Dann brauchen wir gesunde Fette und Öle. Also wir müssen ja schauen, dass wir alle Lebensmittelgruppen so drin haben und dass wir die wichtigsten Nährstoffe abdecken. Kohlenhydrate sind jetzt in der veganen Ernährung gar kein Thema. Ballaststoffe haben wir mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung viel mehr als andere Lebensmittel, Lebensformen oder Ernährungsformen sozusagen. Ne? Diese 30 Gramm Ballaststoffe, die DGE empfiehlt, das erreichen viele ja gar nicht. Aber mit einer veganen Ernährung, wenn man die so umsetzt, ist das eigentlich ein gutes Thema. Und gerade so bei der Schwangerschaft, ich hatte in der ersten Schwangerschaft so Probleme mit Verstopfung irgendwie, ne? Weil du kennst es ja auch als Hebamme, dann ist der Darm einfach nicht mehr, die Peristaltik ist einfach nicht mehr so doll und so. Und da helfen halt die Ballaststoffe ganz doll. So.
Yeah.
Von den Makronährstoffen, also die Makronährstoffe, das sind ja die, die uns satt machen, die Kalorien haben. Die Kohlenhydrate sind eben kein Thema. Da müssen wir nur gucken, dass wir einfach das vollwertig machen und nicht irgendwie so viel Weißmehlkrams essen. Und ansonsten haben wir halt eben das Thema Protein und Fett. wo wir dann halt wirklich schauen müssen, der Proteinbedarf, der erhöht sich ja auch in der Schwangerschaft. Und in der veganen Ernährung gibt es halt die Empfehlung, dass man 20-30% mehr Protein zuführen sollte, um einfach diese essentiellen Aminosäuren, letztendlich sprechen wir über Aminosäuren, man weiß inzwischen, es gibt 21, waren jetzt lange von 20 die Rede, und es sind halt nicht mehr nur 8, sondern 9 essentielle Aminosäuren, das heißt, die müssen zugeführt werden, die kann der Körper nicht selbst umwandeln, ansonsten wird es ja alles im Körper umgewandelt, ne? Und wir haben eine essentielle Aminosäure, das ist Lysin, die ein bisschen knapp ist, weil sie einfach in den Lebensmitteln knapp ist. Also eigentlich sind ja immer alle Aminosäuren dabei sowieso drin. Und dann kommt es immer darauf an, wie viel. Also wir müssen da ja von eine bestimmte Menge erreichen. Und das ist bei Lysin immer so ein bisschen schwierig. Lysin ist aber zum Beispiel in Soja, also in Tofu, sehr viel. Und sofern die Frau keine Allergie hat oder sonstige Gründe, Hashimoto, andere Schilddrüsenerkrankungen, wo Soja eben eher kontraindiziert ist, ist das gar kein Thema. Dann ist Soja zum Beispiel eine gute Idee. Und halt eben insgesamt mehr Protein zu sich nehmen. Das heißt, wie erreichen wir das? Über Vollkorngetreide, über Nüsse, über Samen, über Hülsenfrüchte, halt möglichst irgendwie mehrfach die Woche oder sogar täglich unterschiedliche Hülsenfrüchte einarbeiten. Ne, das kann mal ein Tag Tofu sein, das kann können mal Linsen sein. Du kannst aber auch mal einen Hummus machen, ne? Und den als Dip irgendwo dazu essen oder aufs Brot legen. Also es gibt ja, es ist nicht immer nur, oh Gott, ich muss jeden Tag irgendwie eine Linsensuppe essen oder so. So ist es ja nicht. Genau. Du wolltest gerade was fragen dazu.
Ja, bei Hülsenfrüchte ist ja oft so das Thema, dass man das nicht so gut verträgt und dass es bläht und dass man das in der Schwangerschaft dann eher nicht so. Was könnte man denn machen, dass das nicht bläht? Oder kann man die irgendwie vorbereiten? Also,
ja, genau. Es gibt bestimmte Gewürze, die da helfen, aber frag mich jetzt nicht, ich bin da wirklich nicht so der Experte, was diese
Kümmel
angeht, muss ich auch nicht mal, ja, aber es gibt auch andere, um das verträglicher zu machen. Eine Form, das verträglicher zu machen, wäre das anzukeimen vor dem
Zubereitung.
Ne? Ja. Noch besser, wenn man es dann noch fermentiert, aber das sind so Sachen, Methoden, gerade so bei der Hygiene, da würde ich jetzt nicht sagen, fange in der Schwangerschaft damit an, aber das Ankeimen, wenn es danach gekocht wird, ist zum Beispiel unproblematisch. Das wäre so eine Option. Und ansonsten ist es eine Gewöhnungsfrage. Es ist wirklich eine Gewöhnungsfrage, wenn man das regelmäßig isst, dann ist es nicht mehr so problematisch. Und es gibt natürlich auch Hülsenfrüchte, die einfach stärker blähen als andere. Also ich merke zum Beispiel, Kichererbsen ist bei mir auch immer so manchmal eine Herausforderung. Ne? Letztendlich ist es wirklich eine Gewöhnungssache. Ne? Oder wenn
und
man
lange einweichen hilft auch, genau. Wenn man es länger einweicht, als da steht.
Genau, eben. Genau, weil dann hast du eben auch dieses Ankeimen und so. Also das, das finde ich dann eben immer gut. Aber letztendlich die meisten, die vegan leben, kennen das ja schon mit den Hülsenfrüchten. Wobei ich auch immer mal Familien in der Beratung habe, die ja nicht so Hülsenfrüchte-affin sind und die dann sagen, ja, wir haben es immer noch nicht drin. Aber weißt du, wenn wir mal zu unseren Vorfahren schauen, wenn wir in andere Länder schauen, da sind Hülsenfrüchte sowas von noch an der Tagesordnung.
Ja,
Suppe ist ja früher der Klassiker. Es ist einfach so, dadurch, dass wir plötzlich dieses tierische Protein so im Überfluss haben, so sehr subventioniert, dass man das täglich bezahlen kann, sind die Hülsenfrüchte ja immer weiter runtergefallen. Und der Darm ist es gar nicht mehr gewohnt, so viel Ballaststoffe zu haben. Ne?
Man kann sich wieder dran gewöhnen.
Ja, das Thema Darmgesundheit auch dazu. Das ist natürlich jetzt nichts, was jede Schwangere sofort lösen kann. Aber genau, der Fokus ist auf jeden Fall gut, wenn man ihn dahin lenkt irgendwie, ne? Und im Zweifelsfall ist halt Tofu leichter zu verdauen. So.
Ja.
Man kann Hülsenfrüchte auch in der Beikost einsetzen. Das ist nur so, auch genau so ein Thema, wo man sagt, um Gottes Willen, das arme Baby ist auch nicht unbedingt jetzt der erste Brei, aber das ist funktioniert wundervoll.
Damit hast du gute Erfahrungen, ne? Selbst.
Genau. Also es gibt natürlich immer mal Babys, die mehr Probleme haben mit der Verdauung. Da kannst du auch sagen, verzichte auf Karotte und trotzdem funktioniert es nicht. Aber im Schnitt würde ich sagen, funktioniert es gut. Und da kann man wirklich einiges machen. Man kann ja auch mit Kichererbsen Mehl arbeiten. Man kann mit den ganzen Pastasorten, die es jetzt alle gibt, irgendwie auf Basis von Linsen und Mungobohnen. Also alles Mögliche gibt es ja auch. Ne? Das ist ja nochmal gemahlen, anders verarbeitet, nochmal ein bisschen besser verdaulich. So.
Ja.
Das ist so grob mal irgendwie das Thema Protein. Und bei Fett ist halt letztendlich, also wir wissen eben aus Studien, die es halt gibt zu veganer Ernährung, das deckt sich meistens, dass Veganer und Veganerinnen besser versorgt sind mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Es ist jetzt halt aber die Frage, welche ist das genau? Und Omega-3 ist was, was eigentlich echt zu kurz kommt.
Ja.
Weil der Fisch fällt weg. Und wir haben aber heutzutage Gott sei Dank die Option, dass es Algenöl gibt, was man supplementieren kann. Da gibt es ja auch von der DGE sowieso die Empfehlung, bei Schwangeren 200 Milligramm DHA extra, also auch schon für Mischköstlerinnen. Und bei den Veganerinnen ist es halt dann noch wichtiger. Und Omega-3 ist einer so meiner Schwerpunkte. Ich mache ja auch, also ich führe sie nicht selber durch, aber dies können die Frauen selbst veranlassen oder auch die Männer, die da sind, Fettsäureanalysen, wo man dann halt genau sieht, du siehst dann 26 Fettsäuren und siehst dann auch nicht, wie ist der absolute Wert, sondern wie verhalten die sich zueinander.
Yeah.
Und das kann ich in der Beratung halt super einsetzen, weil ich halt A, sagen kann, bist du ausreichend versorgt mit dem Supplement? Was für eine Dosierung musst du da wählen? Da gibt es Riesenunterschiede auch in den Produkten. Und es geht auch nicht immer darum zu sagen, du musst noch mehr, du musst noch mehr, du musst noch mehr, sondern es geht ja auch darum zu gucken, hey, was machen wir mit der Ernährung? Was erschwert dir irgendwie, um auf ein gutes Verhältnis zu kommen? Zum Beispiel, also ich sage jetzt mal eine Sache, Verwenden von Sonnenblumenöl oder Fertigprodukte, meistens voll mit Sonnenblumenöl.
Ja, weil da so viel Omega-6 drin ist und das Gleichgewicht stört.
Richtig, genau, das ist der Punkt. Und das ist so bei Fett, also die Fettmenge haben wir gar kein Thema, wenn wir uns ausgewogen ernähren und nicht irgendwie Diät machen. Ne? Und sondern es geht wirklich um die Qualität. Und das ist ja das, was ich in der Schwangerschaft allgemein so wichtig finde, weil du gefragt hast, welche Nährstoffe brauchen wir da? Ne? Grundsätzlich ist ja der Nährstoffbedarf von allem erhöht. Ne? Am schlimmsten bei Eisen, der sich verdoppelt auf einmal. Mhm. Und so ist es auch so, dass fast alle kritischen Nährstoffe oder potenziell kritischen Nährstoffe, die wir aus der veganen Ernährung kennen, zusätzlich in der Schwangerschaft ja auch nochmal erhöht sind. Mhm. Das heißt, dieses potenziell kritisch ist halt noch ein Ticken kritischer so. Ne? Bei Vitamin D haben wir keine erhöhte Zufuhrempfehlung, bei Kalzium haben wir keine erhöhte Zufuhrempfehlung. Im Worst-Case verliert die Mama wieder dann einen Zahn.
Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ist
auch nicht so, aber man sollte halt schon gucken, dass man eben auf diese Empfehlung hinkommt und es schaffen kaum, also kein, schafft kaum eine Gruppe irgendwie so, ne? Mhm. Vegetarier, Mischköstler, Veganer oder innen alle auch, schaffen das fast alle nicht. Und deshalb, da darf man natürlich genauer hinschauen. Und so das Kritischste für die Veganerinnen, ich versuche jetzt einfach mal die weibliche Form zu nehmen, jetzt über die Schwangerschaft, ist halt das B12. Ne? Mhm. Und weil da haben wir wirklich in der veganen Ernährung nichts, aber auch vegetarisch haben wir fast nichts.
Ja.
Also wenig. Und die DGE, wenn man jetzt guckt, die haben ja irgendwann die Zufuhrempfehlungen erhöht und auch jetzt sind es nur noch Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr. Also das heißt, auch die DGE weiß nicht so ganz genau, was brauchen wir denn, wie viel brauchen wir denn wirklich? Mhm. Weil wenn man das mal kumuliert, wir brauchen im ganzen Leben weniger als 1 Gramm B12. Das ist voll krass, wenn du das zusammenrechnest. Ne?
Ja, okay.
Weil wir sind ja in diesem Mikrogrammbereich.
Ja.
Und die Leber speichert das auch noch. Das heißt, wenn man auf vegane Ernährung umstellt, man hat vorher einen guten Speicher, das kann 3, 4, 5 Jahre reichen, ohne dass man ein Problem hat.
Aber man muss es noch zusätzlich zuführen. Darum,
auf jeden Fall. Und was ich wichtig finde, wenn man jetzt so Kombipräparate hat für die Schwangerschaft, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt so ein paar, die so klassischerweise immer gerne genommen werden. Das eine mit O an, das andere mit F. Also da gibt es ja so ein paar, da geht man in die Apotheke und sagt, ich hätte gerne ein Präparat. So, ich bin schwanger. Und dann gibt es ja, wir hätten dies, wir hätten das und so weiter. Die sind ja auch nicht ganz vegan. Da sind auch Fischölkapseln dabei, ne, um dieses DHA eben reinzukriegen. Aber trotzdem nehmen das auch viele Veganerinnen so. Mhm. Oder Vegetarier auch innen. So, und die, dann guckst du da drauf und dann steht da zum Beispiel 9 Mikrogramm Vitamin B12. Und dann guckst du auf die Zufuhrempfehlung für Schwangere und denkst, ja, das passt ja, ist ja das Doppelte. Mhm. So, wenn du das mit der DGE vergleichst. Oder du hast hinten dran, hinter diesem Wert steht dann da NRV-Prozent. Ein NRV steht für Nutrient Reference Value und das ist ein Wert, der gezogen wird von der EFSA. Also das sind dann Empfehlungen von der EFSA. Die sind dann auch nicht immer gleich wie die Werte der DGE und davon in Prozent. Und dann, wenn da 9% steht und dann steht da manchmal, das sind 200% drin oder 400% oder so. Bei Vitamin D sehe ich das auch immer so. 400%. Und dann denken jetzt Laien, die kaufen sich das und sagen, guck mal, boah, mega versorgt, 200%, 400%, 150%, ist ja alles drin, mega. Mhm. Aber es ist so, dass bei Vitamin B12 ja nicht alles aufgenommen wird. Du hast ja über den Verdauungsweg ist es ja so, dass du pro Gabe sozusagen brauchst du einen extra Transporter für das B12, weil das vom Magen mitgenommen wird bis ans Ende des Dünndarms. Da ist erst die Aufnahme und der Dünndarm ist ja ziemlich lang. Mhm. Und weil wir nur so Mini-Mengen brauchen, hat der Körper da echt so ein Sicherheitssystem eingebaut sozusagen. Und dann sagt er, du fährst Taxi. Und das sind aber halt so wie am Flughafen. Du kommst dann irgendwie aus dem Urlaub irgendwie, die Maschinen kommen alle raus und alle wollen Taxi. Und es stehen aber da bloß 20. Und dann stehst du da und kommst halt nicht mit. Und genauso ist es halt bei dem B12, das kommt halt im Magen an. Es sind halt, also da nimmst du dann halt da die 9 Mikrogramm oder nimmst sogar mehr. Manche Produkte haben ja noch mehr. Aber es ist halt nur Taxi da für 1,5, 2 Mikrogramm oder 2,5. Also in diesem Bereich bewegen wir uns, was wir so wissenschaftlich aus der Literatur halt so wissen. Ne? So, das heißt, da steht 9 Mikrogramm drauf, aber wir nehmen nur im Schnitt vielleicht jetzt 2, wir rechnen jetzt mal aktuell mit 2 Mikrogramm, nimmst du auf. Aber der Bedarf in der Schwangerschaft, also nach Schätzung, laut DGE, die Zufuhrempfehlung liegt bei 4,5.
Das heißt, man sollte noch viel mehr nehmen, als da drauf steht, weil nur ein Teil aufgenommen wird.
Richtig, und das ist bei B12 so wichtig. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass manche Frauen mit einer chronischen Gastritis, zum Beispiel Typ A, autoimmune Form,
noch viel weniger aufnehmen.
Da, kommen gar keine, da sind gar keine Taxis dort. Ja. Die haben ein Problem. Dann dürfen wir nicht die Frauen vergessen, die mit Sodbrennen ein großes Thema haben und in die Apotheke laufen und sagen, ich möchte gerne was gegen Sodbrennen haben. Im guten Fall nehmen sie Renny. So, das hat bei mir immer geholfen. Renny räumt den Magen auf. Ich will jetzt auch keine Schleichwerbung machen, aber neutralisiert so ein bisschen die Magensäure, hat bei mir geholfen. Bei mir war es immer eine mechanische Sache, weil ich bin halt unter 1,60. In der Schwangerschaft immer total nach oben gedrückt. Da ist eine Katastrophe. Aber ich stand auch in der Apotheke und dann wollte der mir so Protonenpumpenhämmer verordnen. Omeprazol, Pantoprazol. Und was die machen, die verhindern ja die Produktion von Magensäure, weil es sind die gleichen Zellen im Magen, die Taxis irgendwie los. Das heißt, wenn man das noch nimmt, ich würde es halt eh nicht machen, lieber auf irgendwas Neutralisierendes gehen, Ernährung umstellen, hochlagern und so weiter. Aber ich weiß, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Und dann ist kein Taxi da. Dann nimmt man das und denkt, ist doch alles gut, aber es wird nicht transportiert. Und am Ende kommen die Babys auf die Welt und haben halt schon einen Mangel, der sich noch nicht ausgewirkt hat dann oft, aber der schon potenziell da ist. Und wenn man dann in der Stillzeit auch nicht genug nimmt, da brauchen wir ja noch mehr, dass im Moment die Empfehlung bei 5,5%, dann wird es irgendwann knapp. Und das sind dann, also entweder das oder die Frauen, die eben gar nichts nehmen, weil sie sich mit der veganen Ernährung nicht auseinandergesetzt haben. Das sind vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Frauen, die den Kongress schauen. Das ist das Problem. Die sind dann am Ende und landen dann in der Presse, weil es halt Clickbait, das verkauft halt gut. Weißt du, veganes Baby und guckt dann immer jeder. Ne? Und dann muss man halt genau hinschauen irgendwie. Es ist ja oftmals dann sind ja oftmals Fälle, wo sich die Eltern gar nicht gekümmert haben, wo sie dann sagen, nee, ich mache irgendwie Lichtnahrung oder so. Das hat dann mit veganer Ernährung nichts zu tun. Wenn sie eigentlich Lichtnahrung essen und sagen ab und zu, wenn ich dann noch esse, esse ich dann vegan. Das sind ganz andere Fälle, ne? Die kann ich aber nicht gleichsetzen.
Aber was empfiehlst du denn? Welche Menge und welches Vitamin B12?
Welches ist erstmal egal. Hauptsache, sie nehmen B12 in der richtigen Dosierung und wichtig ist, dass es täglich genommen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten eben. Dadurch, dass wir diese begrenzten Taxis haben, können wir entweder einmal am Tag was nehmen, dann müssen wir aber insgesamt ein bisschen mehr noch nehmen, weil es gibt auch noch den Weg über eine passive Diffusion. Das heißt, der Stoff kann auch durch die Zellen durchdiffundieren, ohne dass ein aktiver Transport da ist. So, das ist aber nur so zwischen 1-3%. Das heißt, da müssen wir dann halt so zwischen 100 und 150 Mikrogramm einmal am Tag nehmen. Okay. Oder wir nehmen halt zweimal am Tag eine kleinere Menge, so 20, 30 Mikrogramm, zweimal am Tag. So, dann haben wir irgendwie so eben eine geringere Menge, aber wir haben zweimal das ja über Taxis transportiert, dann funktioniert das auch. Das wäre so die Empfehlung. Wenn jetzt jemand weiß, ich habe immer schon ein Problem mit B12 gehabt, dann scheint ja irgendwas, sind ja keine Taxis wahrscheinlich da oder nicht genug. Dann würde ich immer die höhere Dosierung nehmen oder sogar einfach auf jeden Fall mit dem behandelnden Gynäkologen, mit der Gynäkologin Rücksprache halten, gegebenenfalls auch eine Spritzenkur dort machen und so weiter. Mhm. Also das ist so Thema B12 und es betrifft halt Veganer auf jeden Fall, Veganerinnen, aber auch die Vegetarierinnen betrifft das auch. Und ich habe halt eine Freundin, die ist Mischköstlerin und das war eben so ein Fall, die hatte immer ein Problem mit B12 schon. Die hat definitiv natürlich B12 eingenommen und mit dem Arzt in Rücksprache mit Spritzen und so weiter. Ne? Mhm.
Zu den Ölen wollte ich vorhin nochmal fragen, außer dass man Omega-3, welches Öl würdest du denn empfehlen für Salat und zum Braten oder so?
Ja, also man kann zum Braten, da würde ich, also ich bin kein Fan von Bratölen, ne, weil die sind natürlich auch wieder verarbeitet, sondern ich würde Kokosöl nehmen, weil das von Natur aus sehr viele gesättigte Fette hat und was kannst du einfach hoch erhitzen. Und wenn man das gerade geschmacklich nicht mag, es passt ja nicht immer geschmacklich, dann nehme ich gerne Olivenöl, pass aber auf, dass es nicht so hoch erhitzt wird, dass wir da nicht über einen Rauchpunkt kommen und es übel anfängt zu qualmen, dann wäre es zu heiß. Ne? Und für die kalte Küche nehme ich auch entweder natives Olivenöl, Rapsöl wäre okay vom Omega-3-6-Verhältnis oder ein Leinöl. Gibt es auch mit EPA, DHA sogar noch mal angereichert. Das habe ich auch noch immer zusätzlich zu dem Algenöl. Das sind die Öle, die ich verwende. Man kann natürlich auch noch andere Öle reinstellen, so wie Hanföl, Chiaöl und so weiter. Aber gerade alles, was so Omega-3-reich ist, das kippt halt schnell. Und wenn man da so eine große Auswahl hat, so viel Öl nimmt man ja gar nicht zu sich, dann
wird das schnell ranzig.
Ja. Deshalb bin ich bei wirklich einer Auswahl von 3 Ölen meistens. Und ein Rapsöl habe ich im Kühlschrank nochmal ab und zu zum Backen oder so. Ne?
Okay. Eisen ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ja. Wie kann man denn vegan sein Eisen schaffen? Oder empfiehlst du ein Präparat dazu?
Also Eisen empfehle ich immer im Blick zu haben und schon am Anfang der Schwangerschaft, also manche Gynäkologen sind da ja sehr, sehr schnell, den Wert anzugucken, bei manchen passiert es relativ spät, manche schauen sich nur den HB an. Ich empfehle immer den Ferritin, also den Speicher definitiv noch anzuschauen und auch diese Referenzwerte, die sind ja teilweise super weit unten. Also das ist so ein Speicher, der ist quasi ein Hauch von nichts. Da wird dann gerne gesagt, ja, das ist ja normal irgendwie bei veganer Ernährung, aber da würde ich mich nicht mit zufrieden geben. Da würde ich ehrlich gesagt schon zu Beginn der Schwangerschaft dann lieber was nehmen, um den hochzubringen, weil wir wissen ja, dass der Speicher leer gesaugt wird. Man muss ja nicht warten, bis der Wert ganz unten ist. Also ich würde es immer beobachten, würde es halt nicht übertreiben. Ich würde immer eben Kontrolle und Regulation, also immer halt anschauen, muss ich was geben und oder nicht. Was die Ernährung anbetrifft, nochmal vielleicht nach Rücksprache gerne mit dem behandelnden Arzt, Ärztin. Die Sachen, die natürlich oft von den Ärzten verschrieben werden, das passiert ja dann, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, auf Deutsch gesagt, und die sind ja dann sehr hoch dosiert. Und das ist dann häufig auch ein Produkt, was sehr auf den Magen schlägt, was sehr nochmal die Verstopfung fördert und so. Das heißt, deshalb bin ich lieber mit den gut bioverfügbaren Stoffen, mit den entsprechenden Säften, nehmen wir so ein Floradix oder so, oder auch Präparaten mit Curryblattextrakt, die nicht so auf den Magen gehen, die nicht so hoch dosiert sind, dann fange ich lieber früher an. Und komme mit den Produkten dann am Ende klar, als dass ich dann irgendwann so ein krasses Ding nehmen muss, wo ich nicht mehr auf Klo kann. So.
Ja. Das habe ich Nahrungsmittel, was für Lebensmittel sind denn eisenreich?
Ja, also Haferflocken sind gut, Hirse ist gut.
Hirse, ja.
Wir haben die ganzen Hülsenfrüchte mit dabei. Und was sehr, sehr spannend ist, wieder beim Thema Hülsenfrüchte, man weiß inzwischen, also das ist gerade Gegenstand von vielen, vielen Untersuchungen, dass die Hülsenfrüchte eben Eisen in Form von Ferritineisen enthalten, also eine Speicherform. Mhm. Und dass es tatsächlich Rezeptoren im Darm gibt, die das direkt aufnehmen, wo das direkt dann in die Erythrozyten aufgenommen werden kann.
Aha.
Und das ist natürlich super spannend,
weil
du einfach dieses Thema so, dass die pflanzliche Ernährung nicht so gut bioverfügbar ist, Also das pflanzliche Eisen, das umgehst du halt mit den Hülsenfrüchten. Also noch eine Stimme für Hülsenfrüchte. Du hast ansonsten eben immer so dieses, das tierische Eisen ist halt besser verwertbar. Und was sonst pflanzlich so, sagen wir, sprechen wir jetzt, nehmen wir mal die Haferflocken. Da ist auch Eisen drin, es hat einen guten Eisenwert. Mhm. Aber es ist so, dass eben in diesen pflanzlichen Produkten sind auch sekundäre Pflanzenstoffe, in dem Fall die Phytate, und die bilden Komplexe. Eisen und wenn sie so im Körper ankommen, sind sie einfach so, kannst es halt nicht gut rausziehen. Und wenn das weg ist, wenn die Phytate weg sind, dann kann das Eisen besser aufgenommen werden. Das ist aber der Grund, warum wir zwar aus Studien wissen, dass VeganerInnen mehr Eisen zuführen, aber halt weniger aufnehmen und häufig dann eher auch ein Thema haben mit Eisen. Ne? Und häufig ist es aber andersrum. Man sieht dann plötzlich bei denen, die nur pflanzlich essen, bessere Eisenwerte. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich davon kommt, wenn das die Personen sind, die so viele Hülsenfrüchte essen. Also das wäre für mich eine mögliche Erklärung. Was können wir jetzt tun, um diese Phytate sozusagen irgendwie aus dem Produkt verschwinden lassen? Das ist zum Beispiel das Thema Einweichen. Einweichen, rösten und garen. Und deshalb auch die Hülsenfrüchte, ne, die müssen ja sowieso eingeweicht werden, anders funktioniert es bei denen nicht. Aber auch so Haferflocken, vielleicht nicht morgens einfach so ins Müsli, sondern Porridge, das ein bisschen stehen lassen, einweichen lassen, dann nochmal aufkochen. Dann ist auf jeden Fall das Eisen schon mal besser bioverfügbar. Zweites Thema, Kombination mit Vitamin C. Also in das Porridge dann einen Apfel reinschneiden, eine Orange reinschneiden, weil das einfach die Aufnahme.
Ja, weil Eisen eigentlich nur mit Vitamin C aufgenommen wird. Ja
also deutlich besser auf jeden Fall. Besser, ja. Und das betrifft dann wiederum nicht das Ferritineisen. Das eher nicht, aber trotzdem schadet ja nichts. Ist ja auch noch anderes Eisen drin. Deshalb also das. Und wenn jetzt jemand ein Problem hat, also kein Kaffee, kein grünen Tee, kein Schwarztee in der Nähe dieser Mahlzeit, die eisenreich ist.
Weil das die Aufnahme wieder verhindert, ne?
Genau. Ja. Das, weil man kann ja auch koffeinfreien Kaffee oder was auch immer, Tee, Grüntee trinken ja dann auch viele noch, sehr auch okay. Also es gibt ja, man kann ja auch eine gewisse Menge Kaffee trinken in der Schwangerschaft. Genau. Ja, und deshalb, das sind so die wichtigsten Sachen bei Eisen, wenn man das schon mal beachtet und halt wirklich rechtzeitig guckt und nicht nur den HB guckt, wo steht der Ferritin und kann ich da schon was tun oder nicht. Ja. Und dann lieber vorher anfangen und nicht warten irgendwie, bis man keine Kraft mehr hat und blass ist und nicht mehr hochkommt und sagt, jetzt brauche ich aber Infusion.
So. Mhm. Dann ist Zink ja noch wichtig. In welchen veganen Lebensmitteln ist denn viel Zink?
Ja, Zink, da würde ich erstmal sagen, um sich das einfach zu machen, ich würde mir die gleichen Lebensmittel wie für Eisen merken. So. Mhm. Also auch Haferflocken zum Beispiel sind sehr zinkreich. Mhm. Grundsätzlich, wenn man dieses Gesamtkonstrukt im Kopf behält, dass man aus jeder Lebensmittelgruppe genug isst im richtigen Verhältnis und immer schön abwechslungsreich und immer schön bunt, dann wird man quasi so die ganzen Lebensmittelgruppen dann eben da haben. Und wenn man dann weiß, im Keimprozess erhöht sich der Nährstoffgehalt, zum Beispiel von Zink und Vitamin B2, auch kritisch potenziell kritisch in der veganen Ernährung, aber war auch bei der Veggie-Diet-Studie bei den Kindern und bei der Veggie-Youth-Studie bei allen Gruppen zu niedrig, also auch sogar bei den Mischköstlern und in der Veggie Diet bei den veganen Kindern und bei den vegetarischen Kindern. Und das heißt, da haben wir wieder dieses Ankeimen, aber ich würde es dann halt immer kochen eben in der Schwangerschaft, ne, dass wir dann mit den Listerien kein Problem kriegen oder nicht roh essen. Und eben wirklich ausreichend Hülsenfrüchte, ausreichend Vollkorngetreide, Vollkornreis, auch Hirse, auch Quinoa ist auch sehr aminosäurenreich, so, ne? Also viel Protein, auch Eisen und dann eben viel Gemüse, so gut es geht. Und man muss dann halt schauen, weil man hat ja dann auch diese Gelüste in der Schwangerschaft. Ne? Und dann kann es ja sein, dass man sagt, boah, ich habe so einen Hunger, Salat reicht mir jetzt nicht. Dann macht man sich lieber einen Smoothie mit dem Grün oder so, ne? Kann man ja ein bisschen so schauen, wie kriege ich es rein, ne? Wo kann ich es irgendwie einarbeiten, wie auch immer, nochmal eine Knolle rote Beete in die Tomatensauce mit einarbeiten oder ins Kartoffelpüree und so. Also, dass man das alles eben mit drin hat, ne? Und dann halt ist es eigentlich kein Problem, vor allem, weißt du, ich finde auch, wenn man das im Blick hat, dann kann man ja auch im Worst Case immer noch mal sagen, ich nehme noch mal was, den Nährstoff. Ne?
Ja.
Ganz grundsätzlich am allerwichtigsten von den Supplementen, B12 habe ich gesagt, ne? Omega-3 habe ich gesagt, Vitamin D wird total vergessen.
Ja, da haben wir ein eigenes Interview dazu, das ist total wichtig.
Super,
ja.
Genau, dann sollen alle das bitte angucken.
Und zu Omega-3 übrigens auch.
Super, ja, Jod und Selen. Auch
ist auch ein eigenes Interview. Ja, nee, aber das ist total aber das wichtig, ist auch das Sachen, alles zu achten.
Auf jeden Fall supplementieren, ja, in der veganen Schwangerschaft.
Ja.
Da würde ich auf jeden Fall ergänzen und bei Jod auf jeden Fall auch nochmal Jodsalz verwenden. Und für alle, die halt irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen haben, trotzdem wirklich die behandelnden Ärzte echt nochmal konfrontieren, vielleicht auch mehrere Meinungen einholen, weil ich habe es halt auch oft, dass dann irgendwie gesagt wird, ja nee, nimmst ja schon L-Tyrox und dann brauchen sie ja irgendwie kein Jod mehr, aber hat ja einfach doch auch andere wichtige Funktionen.
Ja, total. Und nochmal die Botschaft, die, glaube ich, das Allerwichtigste ist, sich selber kümmern und sich selber gut informieren. Also besonders, wenn man vegan leben möchte in der Schwangerschaft, sich richtig informieren, dass eben auch das Aminosäurespektrum abgedeckt wird und wirklich gucken, welche Aminosäuren sind wo drin, dass man das kombiniert. Das muss man ja nur einmal machen, dann weiß man es ja. Und da kann man eben zum Beispiel so ein Buch wie deins sich da darum kümmern und eben nicht sagen, ach, das wird schon irgendwie, sondern sich wirklich darum kümmern. Das ist total wichtig. Mir sind gerade noch Weizenkeime eingefallen. Ne? Die kann man fertig kaufen. Da ist auch
genau, man kann das fertig kaufen. Ja, sowas finde ich auch. Sind halt meistens relativ teuer, wenn man diese gekeimten Produkte fertig kauft. Aber finde ich auch eine gute Option. Ja,
auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir dazu. Das Baby ist auf der Welt. Es ist gestillt. Wie fängt man denn am besten an, wenn man sein Baby auch vegan ernähren möchte, soweit man zufüttert? Das ist ja auch nochmal ein großer Knackpunkt, wo man auf vieles achten muss.
Genau. Ja, also klassisch sagen wir jetzt mal so, wenn wir jetzt mal das Brei-Thema nehmen, gibt es ja schon lange diesen vegetarischen Brei.
Mhm.
Also das ist ja so immer mit noch ein bisschen Saft rein, irgendwie Apfelsaft oder so, eben, dass du wieder dieses Vitamin-C-Thema abgedeckt hast. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so, weil ich dogmatisch, weil du lässt es ja nicht so lange kochen. Und du hast ja eigentlich immer noch Vitamin-C-reiches Gemüse oder so mit drin. Mhm. Also das würde ich eher so lösen, als immer einen Saft rein. Aber kann man auch mal machen. Und dann wäre es eben, also der Getreidebrei, letztendlich, den machst du dann entweder mit einer Formula-Nahrung, wenn du die hast, oder du nimmst zum Beispiel dann könntest du eine Mahlzeit komplett ersetzen. Und wenn du jetzt...
Aber warte, Formula ist doch auch mit Kuhmilch.
Es gibt vegane Varianten dann, genau.
Ach, das können wir vielleicht vorher noch mal... Entschuldigung.
Ja.
Wenn man wirklich nicht stillen kann und sein Baby vegan ernähren möchte, also was gibt es? Da gibt es inzwischen ja auch was. Gibt's
das genau, das ist das, da bewegen wir uns jetzt auf dünnem Eis. Ne? Wir dürfen keine Werbung machen, WHO.
Ah.
Ich habe ein super Interview auf meinem YouTube-Kanal dazu, wo das Thema sehr umfangreich nochmal besprochen wird. Es ist aber nicht mehr ganz aktueller Stand. Also grundsätzlich ist es so, dass das zum Beispiel, was es auf Sojabasis gibt, das sind ja im Grunde genommen Säuglingsmilchersatznahrung für bilanzierte Diät, also für Kinder, die ansonsten nicht überleben würden.
Also so. Keine wirkliche Milch.
Hypoallergen und so weiter. Und da muss man gucken, die haben aber nachgezogen. Da waren zum Beispiel früher dieses Thema DHA dann schwierig. Da waren nicht alle Fettsäuren richtig drin. Aber da gibt es ja auch eine Regulation jetzt eben für dieses DHA. Und soweit ich das gesehen habe, haben die nachgezogen.
Mhm.
Und es gibt, dann gibt es immer wieder aus Frankreich auf Basis von hydrolysiertem Reisprotein, ist aber auch immer schwierig zu besorgen. Und es gibt im Grunde genommen eine Firma aus der Schweiz, die eine
Erinnerung aus der Schweiz
hat, die kann man auch in Deutschland kaufen. Und da müsste das DHA jetzt inzwischen drin sein, soweit ich weiß auch. Das kann man sich dann überlegen. Ich bin ja immer so, kauft es nicht vorher, weil diese Frage kommt oft. Und wenn ich nicht stillen kann und wenn ich nicht stillen kann, ich würde davon ausgehen, die meisten können ja stillen.
Genau, fokussiert euch darauf zu stillen.
Ja, genau, und wirklich eine gute, sucht euch lieber vorher eine gute Begleitung, ne? Die Hebamme oder eine Stillberaterin, die nochmal extra spezialisiert ist. Und wenn es dann wirklich nicht geht, meine Güte, dann kann man auch schnell irgendwo hinfahren und was organisieren.
Also es gibt jedenfalls was. Also es gibt was, wenn man wirklich vegan vegane Milch, so Ersatz gibt es.
Das gibt es, genau. Und da muss man halt, also ich bin da auch immer dafür, das wirklich dann zu besprechen mit dem Kinderarzt und so. Ne? Aber für die Beikostzeit finde ich das zum Beispiel unkompliziert, weil da fangen wir eh mit anderen Nahrungsmitteln an. Wenn man jetzt sagt, ich will gerne den Brei anrühren mit so einer Formula, eben mit einer veganen, dann könnte ich damit theoretisch eine Mahlzeit ersetzen, weil da ja viele Nährstoffe drin sind, ist das ja super. Mit Muttermilch funktioniert es ja immer nicht so gut. Wenn man jetzt zum Beispiel aber sagt, ich nehme jetzt einen Haferdrink, zum Beispiel mit Kalzium, und nehme den für diesen Getreidedrink, Getreidebrei sozusagen, das kann man auch machen, aber man muss halt ein bisschen außenrum stillen. Und wenn man stillt nach Bedarf, was ja eh die Empfehlung ist, sehe ich darin jetzt gar kein Thema. Aber es würde jetzt aber keine ganze Mahlzeit ersetzen, weil halt ein paar Nährstoffe fehlen. Das ist so dieser Getreidedrink, da der Obstbrei ist eh klar, das ist ja sowieso dann Obst, da haben wir gar kein Problem. Ich habe es auch immer gerne gemacht, so ein Abendbrei. Ich habe ja eigentlich dieses Baby-Led-Weaning gemacht, da wollten wir, glaube ich, gleich noch drauf kommen. Ja. Und habe aber abends immer einen Getreidebrei gemacht, so eine Banane reingematscht, habe Hirseflocken genommen, habe Mandelmus reingemacht, weißes, oder Cashewmus oder so. Ne? Und habe dann, manchmal habe ich auch noch Haferdrink reingemacht, aber ich habe das so gemacht. Und da habe ich dann immer so das Leinöl mit EPA, DHA reingemacht. So das Thema habe ich dann abends verarbeitet. Für den Mittagsbrei fängt man ja erstmal dann, wenn man Brei geben möchte, genauso an wie bei Mischkostkindern. Es ist ja erstmal nur ein Gemüsebrei.
Ja.
Und im nächsten Step, ne, dann kommt Gemüsekartoffel sozusagen. Und dann würde ja in der Mischkost Fleisch kommen. Und da fängt man dann ja bei dem vegetarischen Brei an, eben mit Hafer zu arbeiten. Also mit Haferflocken oder Hirseflocken oder so. Plus eben schauen, dass genug Vitamin C reiches Obst drin ist oder sonst so ein Schwaps. Man kann ja auch ein Apfelstück mit dünsten oder so. Ne? Da geht ja auch Vitamin C raus. Aber man dünstet, man kocht das ja nicht zu Tode. Es wird ja 10 Minuten dann püriert. Und dann im nächsten Step kann man da eben halt anfangen, zum Beispiel mit roten Linsen. Ne, wenn man das dann aufbaut. Das ist ja dann nicht mit Monaten, sondern erst, wenn man merkt, da wird genug gegessen, es funktioniert mit der Verdauung, so, das ist ja bei jedem Kind anders. Da kann man dann die Linsen zum Beispiel super einsetzen. Und für Jod, zur Abdeckung von Jod, weil man ja eben keinen Fisch einpüriert, kann man Nori-Flocken nehmen. Die Empfehlung.
Das ist eine Alge, ne?
Genau, das sind Algen. Die Mutter.
Ich habe ein eigenes Interview über Algen, weil ich finde, das ist total tolles Thema, weil man, das ist noch so unbekannt und die haben so viele gute Nährstoffe. Ne?
Das ist ganz, ganz, also das Thema Algen ist wirklich mega spannend, ist auch eins meiner Lieblingsthemen, aber auch ein Riesenthema, weil die Algen ja auch eine sehr große Schwankungsbreite haben bei Jod. Also sich da sicher zu versorgen, dass es nicht zu viel und zu wenig ist, das ist auch eine Herausforderung. Setzt Wissen voraus, aber ich finde, Algen sind ein totales Zukunftslebensmittel.
Ne? Ja.
Und da kann man wirklich viel machen in der Beikost. Man kann natürlich auch Tropfen geben, die sehr niedrig dosiert sind. Algen. Aber die Mindestvoraussetzung ist, dass die stillende Mutter sich ausreichend versorgt.
Ja.
Gibt's Säuglingsmilchersatz, ist ja Jod sowieso drin. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Jodgehalt in der Muttermilch auch sich eben darauf angewiesen ist, dass sie Mutterjod zuführt.
Generell ist es total wichtig, dass eine Stillende sich super gut ernährt, weil da so viel, also wenn sie von allen Stoffen, nicht nur Jod, ne, wenn sie genug hat, dann kriegt das Baby auch genug. Und das ist wirklich total wichtig.
Ja. Genau, und wenn man sich als Mutter gut ernährt, dann kann man sich schon halb zurücklehnen in der Beikost, auch in der veganen. Deshalb, eigentlich ist die vegane Beikost gar nicht so kompliziert, weil man noch viel stillt. Also man natürlich mit 9 Monaten abgestillt haben möchte und sagt, nee, eine Formula will ich auch nicht geben, dann wird es halt knapp. Also das finde ich schwierig.
Ja, aber was ist dann? Sollten dann so kleine Babys auch schon Zusatznährstoffe bekommen? Ne?
Ja, also B12 würde ich mit der Beikost anfangen.
Präparate, würde ich sagen.
Genau, also da gibt es ja ganz niedrig dosierte Präparate. Ne? Also irgendwas so zwischen 2x2 oder 1x10 Mikrogramm am Tag für die Babys. Und das muss nicht alles am ersten Tag, wenn die Beikost losgeht. Wir gehen davon aus, die stillende Mutter ist genug versorgt. Also die stillende Mutter bräuchte 150 bis 200 Mikrogramm. So in dem Dreh würde ich jetzt empfehlen, ne, dass wirklich da genug ankommt. Und dann sollte das Kind gut versorgt sein. Das sind die aktuellen Zahlen. Ne? Also wir haben vor ein paar Jahren haben wir mit 1000 Mikrogramm irgendwie supplementiert, so am Tag. Da sind wir jetzt runter, aber wichtig ist, dass es halt wirklich auch ankommt, ne? Dass die Mutter das wirklich ab und zu mal untersuchen lässt. In der Schwangerschaft wird ja sowieso dauernd dann Blut abgenommen. Da kann man auch sagen, jetzt nochmal bitte B12 angucken, Vitamin D angucken und so, ne?
Aha, das würdest du empfehlen, dass man schon öfter mal Blut abnehmen lässt und diese kritischen Nährstoffe mal untersuchen lässt.
Genau, ich würde das also am besten vor der Schwangerschaft machen, wenn man es plant oder sonst, wenn man es weiß. Und dann nochmal Richtung Ende, dass man schon so weiß, wie gehe ich in die Stillzeit so, dass man da optimieren kann. Und dann würde ich auch, also ich meine, ich würde in den ersten Wochen der Stillzeit die Mutter nicht noch nerven. Da haben wir Wochenbett, da wollen wir Ruhe haben, da wollen wir ankommen mit dem Kind. Und dann würde ich es halt machen, sobald da die Ruhe eingekehrt ist, würde ich nochmal irgendwann gucken. Und das würde ich schon machen, auf jeden Fall. Also bei den potenziell kritischen Nährstoffen und eine Fettsäureanalyse, die kann man von zu Hause machen. Ne, mit so einem Trockenbluttest pickt man
genau, so. Einfach nur in den Finger, das ist gar nicht groß.
Genau, und das kann man selber einschicken, weil wenn man jetzt beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin sagt, ich hätte gerne eine Fettsäureanalyse, dann gucken, es sei denn, die haben sich mit Nährstoffen auseinandergesetzt. Mhm. Die gibt es natürlich. Logisch, aber in der Regel...
Normaler Hausarzt guckt komisch.
Ja. In der Regel wird man angeguckt und so, was? Und dann, selbst wenn man ein Labor findet, was das macht, dann kommen oft komische Sachen raus, die man gar nicht interpretieren kann oder die einen aufs Glatteis führen, weil du ja eben nicht das Verhältnis siehst. Aber da hast du dann ein Interview, weil das ist ja für alle Schwangeren wichtig, ist ja ganz egal, wie man sich ernährt. Genau, und das kann man halt bequem von zu Hause aus machen. Das ist, und dann kriegt man auch die Auswertung. Aber es gibt halt nur ein Labor, was das macht. Ne? Und genau, und deshalb, da muss man ein bisschen schauen.
Welches Labor meinst du?
Das Labor heißt Omega-Matrix.
Aha.
Und genau, die sitzen unten in Bayern. Und der Gründer des Labors, Professor Dr. Clemens von Schacki, der ist Kardiologe, der hat diesen HS-Omega-3-Index entwickelt. Der ist im Grunde genommen, in den allermeisten Studien wird der schon verwendet, wenn da was verglichen wird. Man kann zum Beispiel, wenn man so Selbsttests macht über CeraScreen oder bei Norsan gibt es so Testkits, die schicken zu Omega-Matrix ein.
Ah, ja. Die benutzen alle sich selber.
Genau, also da muss man aber gucken.
Was weil eben bei Norsan kann man ja auch sich so, kann man sich auch einen Test bestellen.
Genau, und das geht zu Omega-Matrix und bei CeraScreen, die schicken auch zu Omega-Matrix.
Aber genau, die anderen Sachen, wenn man jetzt B12 oder Eisen...
Kann
oder
man alles was? Beim Arzt machen.
Ja.
Da wäre vielleicht interessant, dazu zu sagen, dass man nicht unbedingt den B12 im Serum sehen will, sondern einen Parameter, der den Transport des B12 zu den Zellen zeigt. Und der heißt Holo-Transcobalamin-2. Cobalamin ist ja quasi das B12, also die ganzen B-Vitamine, die haben ja immer noch einen anderen Namen. Cobalamin ist das B12 und Trans für den Transporter und Holo-Transcobalamin-2. Also 2 zeigt halt zu den Zellen. Genau, und da müssen Sie ein bisschen suchen im Labor. Und da muss man wirklich explizit und mit Nachdruck, sonst kommt wieder der Serumwert an. Und der Serumwert, der kann halt, wenn der im Referenzbereich ist, aber mehr so in Richtung untere Kante, dann kann halt schon sein, dass auf zellulärer Ebene ein Mangel ist. Wenn da sehr viel drin ist, kann man eher davon ausgehen, es ist nicht sicher, aber kann man halt davon ausgehen, dass die Versorgung auch gewährleistet ist. Es gibt noch andere Parameter, wenn man da tief in das Thema einsteigt, aber ich finde, wenn man das sieht und der dann gut ist, dann ist man schon mal ganz gut auf der sicheren Seite.
Steht das in deinem Buch? Kann man da nachlesen?
Ja,
dann ist das doch.
In beiden Büchern habe ich die Parameter drin und ich habe auch auf meiner Webseite Artikel zu B12, wo die Parameter auch stehen. Also muss jetzt nicht jeder gleich das Buch kaufen, sondern kann man auch auf meine Seite gehen und einfach mal Schwangerschaft eingeben ins Suchfeld und dann war ja mal ein veganer Schwangerschaftsblog, da sind sehr viele Artikel und die Nährstoffartikel habe ich, glaube ich, jetzt zum größten Teil inzwischen auch überarbeitet.
Toll. Würdest du Babys auch, also beim Zufüttern auch das Kräuterblut zum Beispiel geben, diese eisenreichen Säfte?
Nee, also Kräuterblut nicht. Also ich würde den Babys das noch nicht geben. Da würde ich halt eher gucken, wie sind die versorgt.
So. Ja, die Stillenden soll es auf jeden Fall nehmen.
Das ist Stillenden, das ist wenn die sich gut versorgen. Und wie gesagt, der Eisengehalt ist ja in der Muttermilch nicht so hoch, aber das ist ja optimal bioverfügbar, die Mutter. Mhm. Auch wenn der Gehalt nicht so hoch ist. Ne? Und dann würde ich eben über die Nahrungsmittel gehen, ne? über das richtige Angebot. Und bei meinem Sohn war der Ferritinwert mit einem Jahr gut. Mhm. Wir haben, also ich habe wirklich abends diesen immer Hirse gegeben. Hirse ist so eisenreich.
Ja, Hirse empfehle ich auch total, ja.
Genau, und dann nicht die Körnchen, sondern halt die Flocken.
Ja, ne? Kann man auch fertig kaufen.
Wenn die Tüte offen ist, ne? Also die muss man schnell verbrauchen. Ist ja auch für die stillende Mama gut. Größere Menge machen, sie isst was, Kind isst was.
Ja.
Und wenn man wirklich die Vermutung hat, dass irgendein Nährstoff knapp ist, einfach mit der Kinderärztin sprechen. Jetzt nehme ich mal wieder die weibliche Form. Es ist echt schwierig, immer mit dem Gendern. Das ist für mich nicht so einfach. Und genau. Da würde ich sonst dann fragen. Und dann, also wenn es knapp ist in dieser Zeit, was ja natürlich mal passieren kann, dann würde ich wirklich Rücksprache, eben ärztliche Rücksprache halten. Welches Präparat soll ich nehmen? Ich würde nicht mit Säften schon in der Beikost arbeiten und ins Blaue hinein irgendwas machen.
Mhm. Okay. Jetzt zum Schluss vielleicht noch das Babylet-Weaning. Erzähl doch mal darüber, was vielleicht kennt das jemand noch gar nicht.
Also Baby-Led Weaning, kurz BLW, ist halt ein Begriff, der wurde von einer britischen Hebamme geprägt. Jill Rapley heißt sie, die hat auch ein tolles Buch darüber geschrieben, was sehr umfangreich ist. Es ist jetzt nicht ganz vegan, ist für alle sehr interessant, die da Interesse dran haben. Und letztendlich ist es aber etwas, was sehr natürlich ist, was nur einfach mal einen Begriff bekommen hat. Weil in der Natur hatten wir keine Beikostfahrpläne. Mhm. Es gab nicht dieses...
Und keine fertigen Gläschen.
Das und so weiter, genau. Und dann mache ich so und dann habe ich die Mahlzeit ersetzt und dann, ne, dann brauche ich dann nicht mehr stillen. Das kommt ja aus einer Zeit, diese Beikostfahrpläne, wirklich aus einer düsteren Zeit aus Deutschland, wo es keinen Säuglingsmilchersatz gab, wo die Mütter dann halt natürlich schnell das Kind entwöhnen wollten, weil sie wieder aufs Feld mussten. Und der Ursprung liegt tatsächlich bei einer Nazi-Ärztin, die ist Lungenfachärztin gewesen, Johanna Hara, ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich glaube, die Erstauflage ist von 38. Das wurde aber bis in die 80er Jahre hinein publiziert und verkauft. Und dann fiel nur mal das Deutsche weg, Die Mutter und ihr erstes Kind. Und es hatte wirklich einen sehr krassen, also es ist ein mega Bestseller gewesen. Und ich glaube, viel Trauma in Deutschland geht auf sie zurück, weil sie ja quasi die Kinder als kleine Tyrannen betrachtet hat, die man nicht so viel verwöhnen darf, nicht so viel hochnehmen. Und dieses ganze, lass das Kind mal schreien, was, dann kriegt es starke Lungen. Und da geht halt ganz, ganz viel eben auf diese Lektüre zurück, die sich dann über Mund zu Mund also verbreitet, was Mütter auch heute noch hören. Und sie hatte da ja schon so einen Beikostfahrplan in dem ersten Buch. Das findest du noch so in altdeutscher Schrift. Du kannst dieses Buch auch nicht mehr kaufen, weil das kostet 200-300 Euro, weil das schon so hoch gehandelt ist. So, weil das nochmal so als Referenzzweck so. Aber man findet es online noch als PDF. Und da kannst du das halt sehen.
Aber was hat das jetzt mit dem BLW zu tun?
Mit dem BLW, ja, das BLW, also das ist jetzt nur meine Einleitung, um zu sagen, dass diese Beikostfahrpläne, das ist ja gar nichts Natürliches. Was natürlich war, war eben einfach dieses, man stillt, stillt, stillt und das Kind fängt an, zwischendurch ganze Sachen zu essen. Man hat ja nicht immer gleich Brei gekocht, wenn wir jetzt mal wirklich zurückgehen. Was gibt es in dieser Kultur typischerweise zu essen und was kann ein Baby davon schon mitessen? Dann hat es ein bisschen probiert, dann hat es wieder getrunken, hat es vielleicht keine Lust gehabt zu trinken, hat so gemacht, hat sich irgendwas genommen. Und dieses Prinzip von etwas, was ganz stark in unserer Natur einfach steckt, dieses Kind ganz normal an den Tisch, an die Lebensmittel zu gewöhnen, dieses Prinzip letztendlich hat diesen Namen BLW bekommen. Das heißt, Baby-led Weaning, das Baby, man lässt das Baby sich selbst entwöhnen von der Brust und an andere Lebensmittel gewöhnen. Das ist der Begriff letztendlich, der kann mit Brei, also man kann eine babygeleitete Beikost auch mit Brei machen, aber so in klassischer Weise wird es eigentlich immer breifrei verwendet. Das heißt, es gibt nicht die klassischen Breie nach irgendeinem Fahrplan und man macht dann erst Möhre und dann kommt Kartoffel und dann kommt dann das rein, also was ich vorhin jetzt erzählt habe, sondern man setzt das Baby quasi an den Tisch, sobald es dann eben halt stabil genug ist oder hat es eben auf dem Schoß und dann gibt es halt richtiges Essen. Da muss man natürlich Regeln beachten, kein Salz rein, keine Sachen, an denen es
sich schaffen wird, kann,
keine Nüsse, sondern nur Nussmus, jetzt nicht irgendwie die Böhnchen und so weiter, die dann im Hals stecken bleiben, das ist ja dann gefährlich und aber so Fingerfood-Sachen, die eine gute Konsistenz haben, vielleicht von der Konsistenz, als würde man eine Bohne zwischen den Fingern zerdrücken, Weil das kann man auch ohne Zähne komplett zermahlen.
Mhm.
Und dann guckt man, man bietet dann eben an, und das funktioniert auch vegan. Da muss man eben auch nur wissen, welche Lebensmittel muss man eben da hinlegen und welche Nährstoffe müssen supplementiert werden. Und dann kann das Baby selbst auswählen. Und wenn das Baby satt ist, ist das Baby satt. Und dann wird halt irgendwie nochmal gestillt, wenn das Baby möchte, solange es will. Also so dieses ganz Natürliche. Und damit kommt man eigentlich wirklich ziemlich gut hin. Also man braucht nicht dieses Verkopfte, ich muss jetzt dies machen und dann das, und wenn ich das nicht mache, dann funktioniert das auf gar keinen Fall.
Mhm.
Ja, und so, und deshalb diese Beikostfahrpläne, diese haben sich eben über diese Zeit eben so eingeschlichen, weil es ist ja so etwas Einfaches. Ne? Und wenn jetzt Eltern wirklich schnell wieder arbeiten müssen und die Mutter den ganzen Tag aus dem Haus ist und nicht wirklich abpumpen kann, auch wenn sie es gesetzlich können dürfen müsste, dann ist vielleicht eben so eine Beikost, die man selber kocht, den Brei, wo man einfach mit Brei in der Regel ein bisschen schneller ankommt, weil es halt schneller bessere Mengen essen kann und man theoretisch auch ein bisschen früher anfangen kann. Mhm. Mit dem Baby-led Weaning kann man halt nicht anfangen mit 4 Monaten.
Mhm. Erst wenn sie schon ein bisschen Zähnchen haben.
Ja, also nur 6 Monate, also brauchen keine Zähnchen. Das ist egal. Also der Gaumen und so, das reicht alles, weil die Konsistenz, darauf achten wir ja. Wir haben jetzt keine.
Da ist aber, also sozusagen, das Baby ist mit am Familientisch und da ist natürlich die Voraussetzung, dass der Familientisch sehr ausgewogen ist und sehr großes Spektrum mit vielen, vielen verschiedenen Sachen, damit eben auch alles drin ist. Und dann kann man das ja, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich das einfach mit der Gabel zerdrückt habe, das Essen, was wir auch gegessen haben, und dann das Baby mit vom Teller gegessen hat. So habe ich
es. Genau. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass es ist ja etwas, was witzigerweise auch häufig passiert, wenn Kinder, also Familien schon zwei.
Genau, geben. Wenn man schon mehrere Kinder hat, dann ist das logisch.
Und dann so, auf einmal sitzt das Baby auch mit am Tisch und macht etwas, was jetzt eben einen Namen gekriegt hat. So, ne? Aber es gab es ja alles schon vorher. Es ist ja nichts Neues, nur der Name ist neu. So neu ist er auch nicht mehr. So, und das setzt natürlich alles irgendwie voraus, dass wir uns damit auseinandersetzen und nicht irgendwie die Pizza irgendwie dem Kind vorsetzen, irgendwie bei bestellt haben,
Ja,
das oder so. Das ist ja alles okay, dass man das mal isst, aber halt für die Babys ist es definitiv nichts. Und weißt du, was so lustig ist, wenn ich das immer höre, so die Mutter muss sich gut ernähren, vor allem in der Zeit, und das Baby, wo ich dann immer so denke, das sollte für uns was ganz Normales sein, dass das immer so ist und dass wir nicht aufhören, ach, jetzt ist das Baby ja schon ein Jahr alt, jetzt läuft ja alles normal, jetzt können wir ja auch wieder zu McDonald's gehen. Auch mal machen alles, ich kann nicht mehr hin, aber so,
es ist gut, wenn man das als Startpunkt sieht, wenn man das vorher noch nicht so gemacht hat, dass man Schwangerschaft und Babyzeit als Start sieht in eine wirklich gesunde Ernährung und sich darum zu kümmern und sich sich gut zu informieren und wirklich selbst die Verantwortung zu übernehmen, dass alles drin ist und sich überall, ja, manche finden das vielleicht aufwendig, aber wenn man dann so ein Buch hat wie deins, dann kann man ja gut nachlesen.
Ja.
Und sich dann wirklich langsam umstellen, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat.
Das finde ich auch wirklich wichtig, egal welche Lebensform man wählt. Ne? Bei den Veganern ist es halt, oder Veganerinnen ist es noch ein bisschen wichtiger, genau dahin zu gucken. Aber es ist letztendlich doch für jede Ernährung so wichtig, dass man, ich meine, meine Geschichte zeigt das eigentlich was. Ich hatte so starke gesundheitliche Probleme und ja, ich habe nicht alles gelöst. Aber ich habe so eine andere Lebensqualität. Ich weiß gar nicht, ob ich noch da hier so sitzen würde, wenn ich nicht an etwas geändert hätte. Und deshalb ist es einfach, und wir wollen das ja auch den Kindern mitgeben, weil das, was wir machen in der Schwangerschaft, ne, das prägt ja schon, was wir in der Schwangerschaft essen, prägt schon den Geschmack des Fruchtwassers. Es prägt den Geschmack der Muttermilch.
Ja.
Auch das, was wir selber kochen, ist was ganz anderes als ein Gläschen kaufen. Und das, dieser Familientisch, wir können das quasi von Anfang an diese Prägung weitergeben. Und auch wenn wir ein Kind haben, was irgendwann picky wird und nicht mehr alles isst, die Kinder nehmen das auf und sie gehen irgendwann dahin zurück. Und dass wir irgendwann, wenn wir wollen, dass die Kinder, dass es gesunde Erwachsene werden, dann müssen wir einfach diesen Grundstein legen. Weil sonst, wenn wir vorleben, dass wir immer nur Fastfood essen, dann können wir nicht erwarten, dass das Kind irgendwann was anderes macht.
Ja, das ist,
und das ist halt einfach.
Die erste Zeit prägt den Geschmack. Und selbst wenn sie als Jugendliche völlig anders essen, kommen sie dann wieder zurück, weil das einfach diese ganz Anfangszeit so sich so eingeprägt hat. Und deswegen ist es so wichtig, da die Weichen richtig zu stellen.
Genau, sehe ich genauso. Ja.
Gut, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen? Fällt dir noch was ein?
Hey, also über dieses Thema könnte ich natürlich, du merkst das, wenn ich im Flow bin, ne? Ich könnte natürlich Stunden über dieses Thema sprechen. Also ich finde es halt wirklich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja. Für alle, die vielleicht mit fachlichem Interesse zuschauen. Ich bin ja auch in der Hebammenweiterbildung auch schon so ein bisschen unterwegs gewesen. Ich habe fürs Hebammenforum schon einen Artikel geschrieben. Ich war im Hebammenverband Bremen auch, habe ich schon eine Weiterbildung gegeben. Und ich habe ja viele Kurse und so. Du kannst es ja gerne alles verlinken.
Ja, das schreiben wir alles drunter.
Gib gerne dir einen Rabattcode, den du für die Kurse mit rausgeben kannst. Mhm. Und ich beschäftigt euch einfach mit gesunder Ernährung, auch wenn jemand jetzt das Thema anschaut, auch wenn es nicht relevant ist. So, wenn jemand als Mischköstlerin jetzt zuschaut, trotzdem die Message einfach, macht es einfach so gut wie möglich und denkt dran, dass es plant-based halt immer wichtig ist, egal ob man noch tierische Produkte isst oder nicht.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde, wenn man sich so auf die Ärzte verlässt und man sagt, ja, die Kinderärztin oder der Kinderarzt wird es schon wissen, die wissen meistens überhaupt nicht viel und die sagen dann, nein, vegan geht nicht und das geht auf gar keinen Fall. Deswegen selber kümmern und selber sich wirklich zur Fachfrau mehr oder weniger ausbilden, damit man wirklich sein Baby was Gutes tut und sich selbst.
Man muss nicht Ernährungswissenschaften studieren, man muss keine Ernährungsberaterausbildung machen. Nee. Aber eine gute Literatur, wo man weiß, okay, guck mal, das haben schon, also mein Buch geht jetzt in die vierte Auflage. Mhm. Das zweite ist schon in der vierten Auflage, da werden natürlich mehr verkauft von dem Thema, logischerweise, betrifft mehr Menschen. Und es hat wirklich vielen schon weitergeholfen. Und das ist so, es gibt auch andere Bücher zu dem Thema. Also es gibt jetzt nicht nur meins inzwischen, gibt es auch andere. Da kann man ja gucken, was spricht mich an. Es ist jetzt mein quietschpinkes Buch von Mamas, auch für Mamas geschrieben, in einer wirklich auch Ansprache mit du. Oder möchte ich gerne etwas Förmlicheres lesen? Da ist ja auch jeder anders. Aber Hauptsache, man beschäftigt
sich. Genau.
Ja. Ernährungsberatung sind auch immer gut. Es gibt viele Kolleginnen, inzwischen überwiegend Kolleginnen, die sich eben das Thema auch, also Schwerpunkt auch mit Frauen und Schwangerschaft und so, die da auch einfach, wenn man sich nochmal rückversichern kann. Bei mir gibt es natürlich auch Beratungen, aber ich alleine könnte es ja eh nicht alles abdecken. Also es gibt viele jetzt, die das eben anbieten, auch online überwiegend. Ne? Also meine Zielgruppe ist ja verteilt bis sonst wohin. Also ich habe das ja nicht nur in Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern aus dem ganzen europäischen Ausland hatte ich schon Kunden irgendwie, wenn die Deutsch können, alles gut. Mhm. Ja, und das ist auch eine gute Sache, wenn man unsicher ist. Ne?
Ja, das ist eine gute Idee, nochmal einen Kurs.
Mache ich alles richtig, genau, Kurse irgendwie so, weil es ist einfach für die Zukunft einfach eine tolle Investition für einen selbst und für die Kinder.
Ne? Ja. Und
auch selbst viel.
Ja, sehr schön. Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich
für
das schöne Interview und alles Gute dir, alles Gute allen Schwangeren, allen Eltern.
Tschüss.
Tschüss.